ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament zusammenlesen. Und zwar aus dem Jakobusbrief. Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1, Vers 22. Da heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Vor einigen Jahren haben wir hier über diese Stelle schon einmal gesprochen. Allerdings aus einer anderen Perspektive. Man mag aus verschiedenen Seiten einen biblischen Satz des Wortes sicherlich aus ganz besonderen Richtungen und Erkenntnissen heraus zu beurteilen. Seid aber Täter des Wortes, nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Dieser Brief des Jakobus ist darum und deshalb so wertvoll, so kostbar, könnten wir sagen, weil er die Praxis der Gläubigen behandelt. Interessant ist, dass nicht alle Gläubigen, und wir wollen uns da einschließen mit allen Mitteilungen des Wortes Gottes, so ganz klar kommen von der Erkenntnis her. Martin Luther, der große Gesegnete, kam mit dem Jakobusbrief auch nicht klar. Darum hat er diesen Jakobusbrief die Strohne Epistel genannt. So steht's geschrieben. In seinen Auszügen. Er kam nicht klar. Und deshalb bedürfen wir der ganzen Gnade Gottes, dass wir nichts ausklammern, aber das Wort Gottes recht teilen, wie Paulus das im 2. Timotheusbrief sagt. Überall dort, wo ein Hören und Anerkennen des Wortes Gottes stattfand, ohne dass ein Ausleben durch Täterschaft des Wortes erfolgte, wurde das Zeugnis zu allen Zeiten, das Zeugnis Christi, geschädigt. Sobald ein Gläubiger das Wort Gottes hört, aber die Tat des Wortes im Gehorsam nicht vollzieht, liegt Betrug vor, so sagt Gottes Wort. Jedes Hören des Wortes Gottes, was in uns nicht gehorsam wirken lässt, denn der Gehorsam ist eine Seite, die Gott uns von uns fordert, kommen und geraten wir mehr oder weniger in Schuld. Es ist nicht Menschenwort, sondern das heilige Gotteswort, das uns überführen will, um durch Gehorsam uns zu ihm zu bringen. Die Frage allein ist, ob wir bereit sind, dieses Wort endlich in die Tat umzusetzen. Gott redet nicht umsonst zu uns. Auch dann, wenn wir es tiefsten Herzens wollen und möchten, aber nicht tun, bleibt die Verheißung und die Kraft, die in diesem Wort ist, die uns verändern will, hin zu Christus, verschlossen. Da genügt keine religiöse Betriebsamkeit. Das ist Betrug, sagt die Bibel. Allein an der Täterschaft des Wortes wird der Einzelne auch in Gemeinschaft mit Christus erkannt. Weißt du, du kannst ruhig sagen, ich kenne Christus. Wie dein Wandel mit Jesus ist. Oh, wenn's in deinen Herzen brennt vor Freude, wenn du sein Wort liest, dann will ich dir's abnehmen. Ansonsten nicht. Täter des Wortes können allein im Gehorsam sein. Wie wir auch im Glauben, nur im Gehorsam gefunden werden. Ein Ungehorsamer ist nach der Exegese des Neuen Testaments damit auch ein Ungläubiger. Es kommt hier sicherlich auf die Variation, auf das mehr oder weniger an, aber am Tatbestand ändert es nichts. Darum wird nicht allein der Glaube, sondern auch der Gehorsam durch Gott an uns geprüft. Und zwar empfing Adam, der erste Mensch, das Wort. Und zwar aus dem Munde Gottes. Gott hatte gesagt, des Tages, wovon er von dieser Frucht essen wird, er sterben solle. Das hatte Gott gesagt. Das waren Worte Gottes. Das war kein Menschenwort. Adam war aber ungehorsam. Und zwar darum, weil er es nicht tat, was Gott gesagt hat. Wodurch er auch ein Übertreter des Wortes wurde. Ganz gewiss hatte Gott die Folgen dieses Ungehorsams hier bei Adam vorher mitgeteilt. Er hat es ihnen gesagt. Wir lesen das in 1. Mose 2, Vers 17. Aber die Erkenntnis der Folgen des Ungehorsams war nicht da. Wir sehen, wie notwendig die Erkenntnis des Wortes ist. Auch heute gibt es Gläubige, die lieben die tiefe Erkenntnis des Wortes nicht. Und zwar deuten sie hin auf 1. Korinther 8, Vers 1, wonach diese Liebe aufbläht. Aber eines wollen wir sagen, nach der Lehre des Wortes, die Erkenntnis mit Gehorsam ist der alleinige Weg. Erkenntnis mit Gehorsam verbunden ist der alleinige Weg, der zur Fruchtbarkeit führt. Geistlich für Christus fruchtbar zu sein. Erkenntnis ohne Gehorsam wiederum verlästert das Wort des Herrn und damit auch das Zeugnis Christi. Gott gab auch damals Abraham das Wort. Jetzt sehen wir die Wirkung des Wortes. Abraham, weil er es tat, was Gott redete, kam unter die Macht Gottes. Das ist die Absicht Christi mit uns. Dass Gott durch dieses sein Wort uns in seine tiefere, enge Gemeinschaft nimmt. Denn darin kann Gott zu uns reden. Darin verstehen wir Gottes Reden, nicht außerhalb, sondern in seiner tiefen Gemeinschaft. Gott gab also diesem Abraham sein Wort. Und in Abraham vollzog. Aber nicht allein in seinem Herzen nahm es Raum ein, sondern auch im Herzen seines Neffen Lot. Das ist die Wirkung des Wortes. Lot nahm das Wort an. Solange wie dieser Lot Gehorsam leistete, leitete ihm dieses Wort. Solange wie er gehorsam war, da war dieses Wort sein Leiter. Aber als er in seinem eigenen persönlichen Ungehorsam nach Sodom ging, da war er kein Täter des angenommenen Wortes mehr. Lot blieb in Sodom aus Eigennutz. Er sah die fruchtbaren Fluren gen Sodom und er ging hin. Aber er war dort nicht aus Glauben, er war dort nicht aus Gehorsam. Das wollen wir unterscheiden. In der dann folgenden Prüfung war er dem Zeugnis Gottes ein ganz großer Schaden. Ein größerer Schaden, wie wenn er in Mesopotamien geblieben wäre. In seiner alten Heimat hätte er wahrscheinlich das Wort nicht angenommen gehabt. Denn das hätte der Abraham, da hatte das ja mitgenommen. Er hätte dort kein Zeugnis mehr gehabt. In Mesopotamien. Aber in Sodom, nachdem er es angenommen hatte und den Willen Gottes genau kannte, da wurde das Zeugnis infolge des Ungehorsams gelästert. Ja, die Leute in Sodom merkten nicht, dass er Gott kannte. Gehorsam und Glauben kennt eben nur Gottes Wort. Und das, was in unseren Herzen ist, dem dienen wir. Dem sind wir unterworfen. Das sieht auch die Welt an uns. Abraham ist damit ein Bild von Gläubigen, die im Gehorsam das göttliche Zeugnis darstellen. Und Lot ist ein Bild der Gläubigen, die das Wort aufnehmen, aber durch Ungehorsam und Eigenwillen das göttliche Zeugnis schädigen. Das wollen wir von beiden sehen. Und wir wollen uns prüfen, woran erkennt die Welt, wes Geisteskinder wir sind. Auch im Leben Jakobs, des Patriarchen, finden wir viel Ungehorsam in Selbstsucht, wodurch aber das Zeugnis viel Schaden nimmt. Obgleich dieser Jakob das Wort Gottes nie verwarf, suchte er aber im eigenen Willen sein Ziel zu erreichen. Aber wir fragen, wie viel Verlust war dadurch die Folge für ihn? Auf den Wegen des Glaubens, da werden wir gesegnet und allein dort dürfen wir Frucht bringen für unseren Herrn. Und die Bibel stellt ganz klar in Johannes 15, dass die Frucht gar nicht für uns ist, sondern dass dadurch der Vater im Himmel verherrlicht werde. Aber im Ungehorsam und im eigenen Wegbegehungen empfangen wir Verlust und geraten in Tiefgang, in eine Tiefe oft, dass wir uns verwundern müssen. Auch Kinder Gottes geraten in eine Tiefe oft, die wir menschlich nicht erklären können. Wir geraten in eine Tiefe, glaubensmäßig, wie wenn wir niemals zum Glauben gekommen wären. In der Seelsorge hat man mir schon wiederholt gesagt, Bruder Bergmann, seit ich zum Glauben gekommen bin, geht mir's schlecht. Das ist der Beweis einer Schande vor Gott. Weil man nicht glaubt, wie Gottes Wort sagt. Denn Glauben heißt nicht, dass ich etwas dafür halte, sondern dass ich Täter des Wortes werde. Oh, wenn ich nicht Täter des Wortes bin, kann ich niemals im Glauben sein. Und darum wird der Knecht, der seines Herrn Willen weiß und nicht tut, mit vielen Schlägen geschlagen werden. Lukas 12, Vers 47. Das vollzieht sich jetzt schon vorlaufend. Und die Geschichte Israels lehrt und belehrt auch uns, dass diesem Verfall des irdischen Volkes Gottes vorausging, dass sie ungehorsam und lau wurden. O, die Lauheit und Trägheit eigener Gedanken, die gesponnen werden, um unser Fleisch in Lauheit zu halten. genehmige deinem Herzen Lauheit und Ungehorsam. Und dann wirst du bald die Frucht daraus erkennen. Die Bibel sagt, was der Mensch sieht, was der Mensch irgend sieht, das heißt, was es auch sein mag, das wird er auch ernten. Als Israel damals den Gehorsam aufgab, da redet Gott zu dem Propheten Hesekiel. Wir lesen das in Kapitel 33, Vers 31 bis 32. Da sagt Gott zu seinem Propheten Hesekiel, beachten wir es, hochbelehrend. Sie kommen scharenweise zu dir, Hesekiel. Sie sitzen vor dir als mein Volk und hören deine Worte. Aber sie tun sie nicht. Verstehen wir jetzt die Diskrepanz, die zwischen Hören und Täter des Wortes liegt. Und weiter klagt Gott in diesem Versen, sondern sie tun, was ihrem Munde angenehm ist. Ihr Herz geht ihrem Gewissen nach. Und siehe, du bist ihnen wie ein liebliches Lied. Wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut spielen versteht. Und sie hören deine Worte, doch sie tun sie nicht. Das ist das Problem der Gläubigen auch heute. Auch heute gibt es scharenweise Christen, dem Namen nach. Sind sie Christen. Christuslose Christen sind es, denen es im Herzen nicht brennt, o liebe Christen. Und die Worte Gottes hören sie auch. Gelegentlich gehen sie sogar einmal unter die Predigt. Darum kommt Gericht, spricht der Herr. Weil die Worte der Schrift nicht getan werden. Sie hören und tun es nicht. Sie betrügen sich damit selbst. Genau wie ein Selbstmörder auch ein Mörder ist, so ist auch ein Selbstbetrüger ein Betrüger. Sie tun damals wie heute nicht, was Gott sie hören lässt. Was tun heute die Christen? Sie tun heute, was ihrem Munde genehm ist. Und wir könnten fragen, was ist denn ihrem Munde genehm? Nun, essen, trinken, rauchen, sündliches Werk reden. Wir lesen das in Matthäus 24, Vers 38 bis 39. Sie aßen und tranken, ja, sie erkannten es nicht, sagt Gottes Wort, bis die Flut kam. Ihre Herzen lassen eben jene nicht unter die Führung Gottes gestellt sein, sondern unter die Führung des Gewissens. Das ist was ganz anderes. Und weil heute nur wenige sich noch ein Gewissen machen, handeln sie auch gegen Gottes Wort gewissenlos. Wer auf das Gewissen und auf das Wort oder und nicht auf das Wort hört, tut das Wort Gottes nicht. Das Herz, welches dem Gewissen nachzugehen hatte, war in der Zeit bis zur Sintflut. Paulus redet davon in Römer 2, Vers 14 und 15. Von denen, die kein Gesetz hatten, so dass ihre Herzen durch ihre Gewissen dies bezeugen sollten. Genau wie wir heute in der Gnadenzeit nicht mehr die vorigen Dinge des Gesetzes tun können, vermochten in der Gesetzeszeit wiederum die Menschen nicht Gott zu gefallen durch Gewissensführung. Und wir sagen, wie bitter, wenn das Zeugnis Gottes durch solche zerstört wird, die es am besten kennen. Wer schadete dem Werke Gottes eigentlich mehr und hielt Mose in seinem geistlichen Lauf mehr auf als gerade Aaron? Sein Bruder, welcher der hohe Priester war. Und weiter. 10 von den Kundschaftern, die das herrliche Land gesehen hatten, entmutigten dennoch das Volk Israel, es in Besitz zu nehmen. 4. Mose 13. Sie hatten durch ihr Schauen Licht und Erkenntnis, aber keinen Glauben. Der Ungehorsam der 10 wirkte stärker auf das Volk als der Glauben und der Gehorsam des Kaleb und Josua. Das Volk weinte und klagte die ganze Nacht, lesen wir dort. Wie ernst ist es doch, wenn Licht und Erkenntnis Gottes wachsen und der Glaube und der Gehorsam im Leben zurückbleibt. Das ist so, wenn ein Mensch einen Kopf hat von 50 cm Durchmesser und der übrige Leib 10 cm einschließlich der Beine ausmacht. Dann ist eine riesige Erkenntnis da, aber der Glaube und der Gehorsam fehlt. Die Beine sind zu kurz, um gehorsam zu sein. So ist es auch falsch, wenn wir das Werk Gottes tun sollen und hätten 50 cm lange Beine an einem 10 cm Durchmesserkopf. Wir sehen, wie Gott alles wohlweislich eingerichtet hat, proportional alles in das rechte Gleis zu bringen, es unserer Obliegenheit zugezählt wird. Stellen wir solches fest, dass unser Glaube, unser Gehorsam zurückbleibt, ist der Verfall der einzelnen Ortsgemeinde, der Gemeinde ganz gewiss. Stimmen Erkenntnis und Gehorsam nicht überein, dann sieht es traurig in den Herzen und auch in solchen Gemeinden aus. Und das ist das Zeichen eines beginnenden Verfalles. Und was ist die Ursache dafür? Weil wir vor dem Worte Gottes nicht mehr erzittern. Ich glaube, wir können uns als Menschen an alles gewöhnen. Stattdessen hat die Erkenntnis einen Platz gefunden, aber das Bewusstsein der Erschließung seines Wortes und Einsicht dem Einfältigen gibt, ist verloren gegangen. Psalm 119, Vers 130. Das ist die Öffnung der Tür für den Bösen in die einzelnen Herzen und ganzer Gemeinde. Die Folge davon ist Lauheit, Trägheit, Gleichgültigkeit und Unfruchtbarkeit. Wenn die Erkenntnis die heilige Gegenwart Gottes vergessen lassen, dann sind wir blind wie Laodicea, um gleichzeitig ein Urteil zu haben, über sich selbst reich zu sein. Wer von uns das fünfte Buch Mose gelesen hat, erkennt, dass das Land Kanaan auch heute noch Israel gehört, auch wenn darum verhandelt wird. Aber es gehört Israel. Dann kommt ein Punkt und dann nichts mehr. Aber nur im Gehorsam konnte Israel damals das Land der Verheißung in Besitz nehmen. Nur im Gehorsam, lies doch. Genau wie damals ist es auch heute. Durch göttliche Gnadenzusage sind uns die himmlischen Dinge in Besitz zu nehmen gegeben. Leben wir aber nicht im Gehorsam, geben wir unsere Verheißung und Berufung gleichmäßig oder gleichzeitig auf. Wir verlassen das uns Anvertraute durch Untreue. Das Geheimnis des Sieges sehen wir bei Josua. Da sagt Gott, sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest, sagt Gott zu Josua, zu tun nach dem ganzen Gesetz. Damals war das Gesetz gültig. Aber da kam es darauf an, zu tun nach dem ganzen Gesetz, welches mein Knecht Mose dir geboten hat. Josua 1, Vers 7. Aber auch bei uns kommt es bezüglich des Sieges auf den ganzen Gehorsam an, ihn zu bringen. Weshalb hat die Erkenntnis der Wahrheit oft so wenig Kraft in unseren Herzen? Ist es nicht darum, dass wir in Ermangelung des Wortes so wenig in seiner göttlichen Gegenwart leben? Sehr oft ist es so, dass wir Dinge der Wahrheit erkennen. Aber wir erkennen nicht Gott durch die Wahrheit. Und da liegt es. Wir erkennen viel zu leicht, was andere im Lichte der Wahrheit falsch machen. Aber wir erkennen zu wenig Gott durch die Wahrheit. Weil wir selbst in dieser Wahrheit zu wenig wandeln. Wir wollen uns heute zu Herzen nehmen und wollen heute Abend alle den Herrn bitten, dass er unsere Herzen verändern will, verändern möchte. Dass er uns den Glauben und den Gehorsam schenkt, dass wir selbst auch unsere Herzen verändern lassen wollen. Gott will. Würden wir Christus, den herrlichen Meer, in seinem Worte sehen, dann würden wir auch viel mehr in sein Bild verwandelt. Als der Herr alles für den Weinberg getan hatte, da erwartete er Trauben davon. So lesen wir es. Aber er brachte Heerlinge. Jesaja 5, Vers 2 und 4. Heerlinge. Das war auch Frucht. Die Beeren sind ungefähr so groß. Ja, wie die Stecknadelköpfe. Und sind sauer wie Essig. Das gereicht gerade, nach der Dürre verbrannt zu werden. Liebe Freunde, möchten wir darin Israel nicht gleichen, dass der Herr an dir die Frucht Heerlinge findet. Es ist dem Sohne Gottes nicht genug, dass wir Herr, Herr sagen. Das sagt der Herr Jesus selber und spricht, was heißet ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hören und sie tut, ist einem Manne gleich. Von dem redet der Herr, der ein Haus baut, welcher grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute. Lukas 6, Vers 46 bis 49. Beide sind Bauende. Der Unterschied zwischen beiden Bauenden lag in den kleinen Worten. Tun und nicht tun. War der Unterschied. Die bittere Folge des einen war, der nicht nach den Worten getan. Dass dein Haus fiel. Und die Bibel Gottes Wort sagt, und sein Fall war groß. Matthäus 7, Vers 27. Wenn also jemand wenig Erkenntnis eigen ist, er wandelt aber treu in dem, was er erkannt hat, so geht eine ganz gewisse Kraft von ihm aus, des Gehorsams wegen. Hingegen dem, der Erkenntnis hat, aber nicht treu darin ist, diese Kraft fehlt. Wir wollen uns das merken. Gehorsam soll dem Herrn ein Kennzeichen unserer Liebe und Abhängigkeit zu ihm sein. In dem Maße, wie ich Christus liebe, bin ich auch seinem Wort gehorsam. Wie schmerzlich muss das aber auch für den Herrn sein, wenn er an unserem Ungehorsam sieht, wie wenig lieb wir ihn, der für uns alles getan hat, haben. So klagte es einst der Herr über Ephesus. Ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Offenbarung 2, 4. Nicht diese Gemeinde, aber der Herr empfand das Schwinden ihrer Liebe. Der Herr empfand das Abnehmen der Liebe und wir empfinden es nicht. Schmerzt es uns nicht, wenn wir nicht in der Liebe Christi sind, dass unsere Herzen brennen in der Gemeinschaft mit seinem Wort und im Gebet. Auch Paulus musste sagen, seid zusammen. Da sagt er nicht ohne Ausnahme der und jener, meine Nachahmer. Was ihr an mir gesehen habt, sagt Paulus, dieses tut, Philipper 3, Vers 17 und Kapitel 4, 9. Zweimal sagt das Paulus zu den Philippern. Was ihr an mir gesehen habt, dieses tut. Als ich dieses Wort durchdachte, musste ich dem Herrn sagen, Herr, das kann ich niemandem sagen. Seid meine Nachahmer, was ihr an mir gesehen habt, dies tut. Kann nicht. Unmöglich. Dann müssten andere auch das tun, was ich vor dem Herrn als Schuld bekannt habe. Das möchte ich nicht, also kann ich nicht. Da wurde mir schon groß, dass Paulus ein auserwähltes Werkzeug war, von Gott bestimmt, zum Zeugnis. Und den Thessalonichern schreibt der gleiche Apostel, auf dass wir uns selbst euch zum Vorbilde geben, damit ihr uns nachahmet. 2. Thessalonicher 3, 9. Ein Nachahmer. Ein Nachahmer ist eine Nachahmung. Niemals ist die Nachahmung auch gleichzeitig das Original. Wir sollen Christi Nachahmer sein. Aber der Herr allein bleibt das göttliche Original. Ein wertvolles Ölgemälde kann nachgeahmt werden. Auch dann, wenn die Nachbildung hundertprozentig wäre, könnte sie aber nie das Original selbst sein, denn es ist ja nachgemalt oder nachgeahmt worden nach einem Vorbild. Dieses Vorbild ist Jesus. Brauchst also keine Angst zu haben, dass du besser geraten würdest als Jesus. Er ist unser Original, aber ahme ihm nach. Was ist ein Nachahmer? Einer, der sich in allem, im Wesen, im Tun, im Verhalten, in allen Reaktionen sich so verhält, wie Jesus sich verhalten hat. Der sich von ganzem Herzen bemüht, Jesus Freude darin zu machen, dass er so handelt, dass er so entscheidet, so korrekt und wahr ist, wie Jesus es war. Aber je genauer die Nachahmung ist, je gehorsamer wir Christus darstellen, umso größer ist die Verherrlichung Gottes durch uns. Bist du Jesu Nachahmer? Beachten wir, nicht Jesus will uns nachahmen, sondern wir sollen Jesus nachahmen. Nicht, dass wir die Akzente verschieben. Es ist unsere Verantwortung, deiner und meiner Verantwortung unterstellt, Nachahmer Christi zu sein. In was? In allem. Die Frage ist nun, ob wir das alles auch von ganzem Herzen wollen. Eines dürfen wir mitnehmen. Jesus will es. Ob der Herr in deinem Herzen sieht, dass du das auch so willst, dann lerne, auch an den Leiden unseres Herrn, ihm ähnlicher zu werden. Dann lerne aber auch, an dem Siege unseres Herrn, ihm ähnlicher zu werden. Der Herr möchte jetzt Gnade schenken, dass unsere Herzen dieses Wort aufnehmen konnten, damit Gehorsam und Frucht hervorkomme, die unseren himmlischen Vater verherrlicht, indem wir dies heute ein ganz klein wenig behandelt haben. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, dann ist er einem Manne gleich, welcher sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Was aber will Gott? Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Amen.
Und geht. Ist mir schon nochmals persönlich in meinem Leben wichtig geworden, dass die Diskrepanz von dem, was ich erkenne und von dem, was ich lebe, das ist, was mich erdrückt, was mich leer macht, was mich überhaupt freudlos macht, den Weg mit dem Herrn zu gehen. Darum sind wir so sehr aufgefordert in dem Gehorsam. Und mir ist diese Botschaft persönlich so ans Herz gegangen, weil ich einfach neu erkennen muss, wie verdreht wir in unseren Herzen sind, wie töricht wir gegenüber Gott uns hier verhalten. Denn die Erkenntnis, die wir empfangen haben, das ist die Liebe Gottes. Denn unsere Weisheit bedeutet uns Torheit und ist unsere Torheit, nämlich, dass wir unwissend bleiben vom Wort Gottes her. Wir singen ein Lied, wo wir zum Ausdruck bringen möchten, welch ein herrlicher Tag es sein wird, wenn wir befreit werden von diesem elenden Leben, was wir leben, im Gegensatz zu dem herrlichen Leben, was wir haben könnten, aber es erst richtig verstehen werden, wenn wir eins sein werden beim Herrn in der Herrlichkeit. Und ich bitte besonders auf den Text, auf den Inhalt dieses Liedes Acht zu haben, in der dritten Strophe, dass die mit Ehr gekrönt werden und dass es für die eine Freude sein wird, die dem Herrn in Treue gedient haben. Möchte es uns zum Ansporn werden, in Treue zu dienen, in Gehorsam zu wandeln.
Bald erscheint jener Tag, wo kein Herzeleid wird sein, keine Trübsal und Not, keine Träne, Angst und Tod. Friede herrscht in jenem Land, keine Sünde ist bekannt. Welch ein Tag, glorreicher Tag, wird das sein. Welch ein Tag wird das sein, wenn ein Jesus mich führt heim, meinen Heiland dann ich seh, der aus Gnade mich ersehnt. Und er nimmt mich bei der Hand, führt mich ins verheißene Land. Welch ein Tag, glorreicher Tag, wird das sein.
Keine Sorgen sind dort,
Fried und Freude erfüllt den Ort. Keine Krankheit noch Leid, dort man jauchzet alle Zeit. Und für immer darf ich sein, mit dem Heiland dort vereint. Welch ein Tag, glorreicher Tag, wird das sein. Welch ein Tag wird das sein, wenn ein Jesus mich führt heim, meinen Heiland dann ich seh, der aus Gnade mich ersehnt. Und er nimmt mich bei der Hand, führt mich ins verheißene Land. Welch ein Tag, glorreicher Tag, wird das sein.
Bald erscheint jener Tag, da der Herr der Herrlichkeit kommt zurück auf unsere Erd, dass sein Reich gegründet wird. Viele, die treu gedient, werden dort mit Ehr gekrönt. Welch ein Tag, glorreicher Tag, wird das sein. Welch ein Tag wird das sein, wenn ein Jesus mich führt heim, meinen Heiland dann ich seh, der aus Gnade mich ersehnt. Und er nimmt mich bei der Hand, führt mich ins verheißene Land. Welch ein Tag, glorreicher Tag, wird das sein.
Ich stellte mir vor, dass einer 5 Meter vor einer Quelle sprudelnden Wassers ist. Er hat die Erkenntnis und den Glauben, dass das Wasser ihm vor dem Verdursten retten kann. Aber er bleibt 5 Meter davor stehen, weil er nicht gehorcht hinzugehen. 5 Meter können dich verdursten. vom Umkommen trennen, wenn Mangel an Gehorsam hinzugehen vorhanden ist. Wir heißen heute ganz herzlich auch Gäste in unserer Mitte willkommen. Auch eben Ether, der heute in unserer Mitte ist. Er war ja hier in unserer Gemeinde. Er ist heute wieder mal für einige Tage hier. Ich weiß nicht genau, wie lange.